Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Der Bausektor und die Klimaziele, warum wir jetzt keinen Mist bauen dürfen. Ein Feature von Valerie von Kittlitz.
Berlin gilt als ewige Baustelle.
Darfst du mir erzählen, was hier entsteht?
Circa 18.800 Quadratmeter Bürofläche, zwei Läden, 223 Wohnungen bzw. Wohneinheiten.
Nebenan ist der Bürgersteig abgesperrt. Jeden Morgen Krach auf dem Bau. Irgendwann wird ein neues Haus dastehen. Auch auf der Landstraße oder Autobahn merkt man es. Die Bauindustrie ist in Deutschland ein Schwergewicht. Und sie betrifft uns alle.
Wir alle wohnen, jeder braucht Heizung, jeder fährt irgendwo hin. Und das alles findet doch in der gebauten Umwelt statt.
Und die ist von steigenden Mieten und Heizkosten geprägt. Von der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt. Die Regierung Scholz hat sich vorgenommen, die Zahl der Neubauten jährlich aufzustocken. Gleichzeitig will sie nachhaltiger wirtschaften.
Also wenn wir auf der einen Seite 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen wollen, weil wir natürlich in den Schwarmstädten, Ballungsgebieten wirklich Wohnungsnot haben, auf der anderen Seite aber CO2 einsparen wollen und nachhaltiger sein wollen, dann sind das natürlich zwei Ziele, die erstmal entgegenstehen.
Denn Bauen produziert sehr viel CO2. Das hat das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung vor 2 Jahren festgestellt, als es zum ersten Mal sektorübergreifend alle Emissionen zusammengezählt hat, die beim Bauen anfallen. Von der Herstellung der Materialien über den Bau selbst, Strom, Beheizung und Sanierung bis hin zum Abriss und der Entsorgung von Tonnen von Bauschutt, die jedes Jahr anfallen. Der CO2-Ausstoß im Gebäudebereich liegt hierzulande bei 40%.
Die Bauindustrie steht in der Kritik. Wenn wir weiterbauen wollen, aber nachhaltig, muss ich einiges tun.
Weil wir uns leider immer erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, Gedanken darum machen, wie wir das Kind da wieder rauskriegen.
Das Thema ist eine regelrechte Baustelle, eine große zudem. Um nicht den Überblick zu verlieren, halten wir uns mal an eine klassische Gliederung in 3 Themenbereiche. Ökologie, Soziokulturelles und Ökonomie. Auch wenn es Überschneidungen gibt, diese 3 Themen gelten als Pfeiler der Nachhaltigkeit im Bauen.
Pfeiler 1. Ökologie.
Nimm nur das, was auch nachwächst. Bring nichts aus dem Gleichgewicht. Alles beginnt mit dem Boden.
LKWs und hier immer so schön heiß drin sind.
Matthias Krosche leitet die Betriebsstätte der Firma Remex in Brandenburg. Er steuert eine Halle am Ende des Geländes an, die voller Bauschutt ist.
Also erstmal kommt er hier an, dann wird er hier abgelagert.
Remex gehört zur Remondis-Gruppe, einer der größten Anbieterinnen in Deutschland für Recycling und Abfallentsorgung im Baubereich. Auch für kontaminierte Böden, zum Beispiel solche, die sich bei Tankstellen oder Häfen finden und mit Schweröl belastet sind. Kosche ist für die Dekontamination zuständig. Wenn der Boden richtig gelagert wird, bauen Bakterien das Öl ab. Ein natürlicher Prozess.
Das Öl kommt ja aus der Erde. Und wir produzieren ja viele Chemikalien, die die Natur nicht kennt. Dadurch gibt es ein Problem. Dadurch müssen wir Bergversatz nutzen, Untertagedeponie nutzen. Oder wir müssen es irgendwo wieder ablagern, versuchen zu recyceln, wie auch immer.
Kosche weist auf die Halle. Eine Stahlkonstruktion in offener Bauweise. Die Verkleidung ist aus Asbest.
Das gute alte Wellasbest. Das ist ja genau gleich. Das war immer ein Produkt, was, wie würde man das heute nennen, ein High-Performance-Baustoff oder so ähnlich. Ja, und jetzt ist das Letzte, was man eigentlich haben kann. Ja, und wie gesagt, und hier haben wir die Halle. Hier ist der Radlader.
Beim Thema Ökologie geht es vor allem um Rohstoffe. Es geht um die Frage, woraus wir welche Baumaterialien produzieren. Wie viel CO2 das verbraucht, ob Schadstoffe dabei entstehen und was das mit der Natur macht. Immer sind wir hinterher schlauer, sagt Kosche, der Ingenieur für Umwelttechnik ist.
Wenn man so ein Studium gemacht hat über dieses Thema, dann weiß man natürlich, wie viel wir Menschen an Verunreinigung oder Kontamination erzeugen. Und ich sag mal, nehmen Sie einen normalen Baum, der ist ja inzwischen auch also das Blei drin. Das ist ein Thema, was sehr weitgreifend ist, aber ich bin froh, dass wir hier einen kleinen Teil dazu beitragen können.
Die Remex wird den Bauschutt in der Halle nach Möglichkeit recyceln. Früher wäre er wahrscheinlich auf einer Sammeldeponie gelandet, vermischt mit Hausmüll oder Lebensmitteln. 2005 kam aber ein neues Deponiegesetz. Seitdem wird Bauschutt getrennt. Allerdings gibt es mittlerweile ein ganz anderes Problem. Viele Deponien sind voll.
Dass der Bau so viel Kohlendioxid erzeugt, das hat doch damit zu tun, dass wir viel durch die Gegend fahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Also weil wir gewisse Materialien bis nach Sachsen-Anhalt und sonst wohin bringen dürfen, wo du dir sagst, da müsste man eigentlich hier im Land eine Deponie oder wie auch immer eine Form von Verwertung haben, wo man kurze Wege hat.
Der Schutt ist ein Riesenthema im Baubereich. Circa 270.000 Tonnen fallen jährlich an. Über die Hälfte des Gesamtabfalls in Deutschland. Nur 13% davon werden wirklich recycelt, also in richtige Baustoffe zurückverwandelt, zum Beispiel Recyclingbeton. Sie kämpfen aber um Akzeptanz auf dem Markt. Und da ist die Konkurrenz groß.
Wissen Sie, das ist wahrscheinlich wie bei Ihnen auch, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt. Ich sag mal so, als Mensch muss man aufpassen, dass man nicht depressiv wird. Ja, ist so. Weil so viele Sachen eigentlich passieren, wo man eigentlich mit einem anderen Ansatz mehr hätte erreichen können. Ja? Also das haben wir heute vorhin schon gesagt, wenn man sich vorher überlegt, was man mit Dingen macht, braucht man sich nachher nicht Sorgen darum machen.
Das Umweltbundesamt dringt einem Bericht zufolge auf eine deutlich stärkere Senkung der Treibhausgasemissionen. Andernfalls seien
aus den Nachrichten vom Oktober 2021.
Im Gebäudesektor sollte laut Umweltbundesamt der Einbau neuer Ölheizungen sofort verboten werden. Ab 2026 dann auch mit Gas betriebene Anlagen. Zudem müssten jährlich 2,5% aller Gebäude saniert werden. Für Neubauten sollten außerdem
ein Anruf beim Umweltbundesamt. Hermann Kessler leitet die Abteilung Ressourcenschonung. Rohstoffe sind sein Fachgebiet.
Jedes Gebäude, das ich saniere und nicht rückbaue und wieder aufbaue, ist natürlich ein Gewinn, energetisch ein Gewinn, aber auch rohstofflich ein Gewinn.
Sanieren, Bestand nutzen. Das ist ein ganz zentrales Stichwort im Pfeiler Ökologie. Denn in jedem Gebäude steckt sogenannte graue Energie. Das heißt, die Rohstoffe und der Aufwand, es überhaupt zu errichten. Die Masse an grauer Energie weltweit nennt man auch das anthropogene Lager, erklärt Hermann Kessler.
Jährlich haben wir eine Menge von 820 Millionen Tonnen an Material, die wir verstärkt in die Technosphäre geben, als dass wir sie abziehen aus der Technosphäre. Das heißt, unser anthropogenes Lager, das wächst unaufhörlich.
Und im Grunde sind wir also von Baumaterial umgeben. Jede Stadt kann man sich als großen Baumarkt vorstellen. Wenn wir schon abreißen, sollten wir das Material wenigstens recyceln, sagt William Gillett.
When you make a material, you produce a lot of emissions.
Wenn man ein Material neu produziert, entstehen nämlich jede Menge Emissionen. Vor allem, wenn man an China denkt, wo die Energie größtenteils aus Kohle gewonnen wird.
Gillett ist Direktor des Energieprogramms bei der ESEC, einem Zusammenschluss nationaler Wissenschaftsakademien in der EU, der Schweiz und Norwegen. In Deutschland gehört die Leopoldina in Halle dazu. Die ESEC hat im Sommer 2021 etwas Ähnliches geraten wie das Umweltbundesamt.
Do not demolish the building and start again, but please renovate what is there.
Sanieren statt abreißen und neu bauen. Aktuell werden nur bis zu 1,5% des Bestands in Europa saniert. Die Rate muss sich verdoppeln oder noch besser verdreifachen, sagt William Gillett. Sonst droht, dass uns über kurz oder lang die Rohstoffe ausgehen.
Die Menschen im Meer. Ein Hörspiel für Kinder von Marei Opladen aus dem Jahr 1983. Zwei benachbarte Inseln liegen friedlich nebeneinander, bis der König der großen Insel entscheidet, dass sie noch größer werden muss. Ein Damm soll es möglich machen. Doch eines Tages kommt der Bau ins Stocken.
Warum geht es nicht vorwärts? Hä?
Majestät.
Was ist das für ein Schlendrian?
Majestät.
Ich dulde das nicht, Zimmermann.
Majestät.
Woran fehlt es? Am Arbeitswillen? Am Fleiß? Am Gehorsam?
An Erde, Majestät.
An was?
An Erde.
Erde?
Wir haben alle Erde, alles Geröll von den Hängen geholt. Es ist nichts mehr da.
Erde?
Der König klaut die Erde für seinen Bau einfach von der kleinen Insel. Seine wächst, die andere schrumpft.
Rohstoffknappheit ist heute weltweit ein Thema. Sie betrifft Holz, Kunststoffe und Sand. Wüstensand lässt sich übrigens nicht verbauen, weil seine Körnung zu rund ist. Also wird woanders abgebaut. Hermann Kessler vom Umweltbundesamt spricht von einer regelrechten globalen Sandmafia. Singapur hat seine Fläche vergrößert durch Sand, der aus Indonesien oder Malaysia geholt wurde. Zum Teil illegal. 2008 wurde in Jamaika ein ganzer Strand geklaut. In Deutschland haben wir das Problem in dem Maße noch nicht.
Wir haben genügend Kies, wir haben genügend Sand, wir haben genügend Holz. Eigentlich haben wir von allem genügend und bebaut haben wir auch schon genügend. Jede Rohstoffentnahme und jede Aufbereitung, ob das Holz ist, aber vor allem was Kies und Sand angeht, das ist natürlich ein Eingriff in den Naturhaushalt, in die Umwelt.
Pfeiler 2. Soziokulturelles.
Ein Fertigmöbelhersteller hat mal gefragt, ob wir noch wohnen oder schon leben.
Ein Wintermorgen im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Eine Schneeballschlacht vor einer Schule. Daneben steht ein Gebäude in Holzbaukonstruktion. Entworfen hat es der Architekt Tom Kaden.
Viele fragen im ersten Hinsehen, wo ist hier das Holzhaus? Weil man sieht es von außen nicht. Das war aber hier zugegebenermaßen an diesem Ort mitten in Prenzlauer Berg, in dieser verdichteten Gründerzeitsituation, auch eine gestalterische Entscheidung. Wenn wir reingehen würden, würden wir zumindest die Decken sehen. Also die Decken sind holzsichtig geblieben.
Das Gebäude ist eine hybride Konstruktion aus Holz, Stahl und Beton. So eine Mischbauweise spart CO2. Aber auch das Nutzungskonzept ist interessant.
Der Bauherr dieser Stiftung hat damals diese wunderbare Idee gehabt, also nicht nur das Gebäude aus Holz zu bauen, sondern auch zu sagen, wir wollen diese Lücke nicht mit einer, sagen wir so ein bisschen zugespitzt, teure Wohnbebauung zu realisieren, sondern sie wollten diese Fuge in eine kleine Stadt bringen. Also klar, Kaffee, das ist ja obligatorisch, aber es gibt eine Hebamme, es gibt einen Kinderladen, es gibt eine Studenten-WG, es gibt einen Kinderarzt, Ergotherapie, Physiotherapie. Und erst in den oberen Bereichen gibt es einige Wohnungen. Also wirklich eine sehr kleine, gemischte Stadt. Und Sie haben ja auch gesehen, das Tor ist immer offen. Man kann hier wirklich tatsächlich immer rein. Und das funktioniert seit 10 Jahren so.
Tom Kaden und sein Team haben für dieses Haus Preise gewonnen. Soziokulturelles als Pfeiler der Nachhaltigkeit im Bauen. Das heißt im Prinzip, dass ein Gebäude für eine große Nutzerzufriedenheit sorgt. Dass die Bewohner sich darin wohlfühlen. Wohngesundheit ist da so ein Stichwort. Viel Licht, frische Luft, geringe Schadstoffbelastung im Innenraum. Ein weiterer Punkt ist der kulturelle Wert. Kann man sich mit einem Gebäude identifizieren? Ästhetisch, aber auch emotional. Fördert es sozialen Zusammenhalt? Denn nur dann wird die Gesellschaft es auch pflegen und lange erhalten. So zumindest die Idee. Das Büro Kaden Plus sitzt am Alexanderplatz, in einem denkmalgeschützten Hochhaus aus DDR-Zeiten. Vom 17. Stock aus hat man einen Panoramablick über Berlin und auf das ehemalige Haus der Statistik direkt gegenüber. Alles Andersplatz steht in Großbuchstaben an einer Fassade. Entkernt und nackt wartet es auf seine Sanierung. Das Ensemble aus den 60er Jahren wurde nämlich vorm Abriss bewahrt. Tom Kaden findet das gut.
Unbedingt, das ist ja auch gerade, wir schauen ja sozusagen auf eine wichtige Region Ostberlins, die für mich durchaus auch, da gibt es, ich weiß, unterschiedliche Lehrmeinungen dazu, ist sozusagen Ausdruck einer gewissen Ostmoderne war. Ich bin also auch östlich sozialisiert, komme aus dem Land Sachsen, aus dem Erzgebirge, habe also dazu nochmal eine ganz andere Verbindung und halte das auch in Teilen für ein Stück Baukultur, die unbedingt erhalten werden muss. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass auch diese Struktur, auf die wir gerade schauen, eben nicht abgerissen wird, sondern weitergebaut wird. Und eben auch mit besonderen öffentlichen und halböffentlichen Nutzungen. Das ist mir auch sehr wichtig zu sagen, weil der Plan hier war nach dem Abriss, sag ich mal, teurer Wohnungsbau.
Blutet Architekten und Architektinnen eigentlich das Herz, wenn sie nicht neu bauen können, sondern sanieren müssen? Nicht, dass er wüsste, sagt Tom Kaden. Nachhaltigkeit ist im Bewusstsein angekommen.
Also wir leben in einer gnadenlosen Wegwerfgesellschaft und das betrifft Architektur, Gebäude, genauso wie Kleidung, wie Elektrogeräte etc. Das ist ein Teil dieses gigantischen Wahnsinns, in dem wir uns bewegen.
Ojanis Katsi, ein Kultfilm von 1982, unter anderem berühmt geworden durch die Musik von Philip Glass. Der Film ist eine einzige lange Aneinanderreihung von Bildern, Häuser, Städte, Maschinen, die vom Menschen gebaute Umwelt. In einer Sequenz sieht man die Sprengung eines Gebäudekomplexes in St. Louis in den USA. Ein riesiger Sozialbau namens Pruitt-Igoe. Pilzartig umwabern Schuttwolken die menschenleeren, kollabierenden Häuserblöcke. Pruitt-Igoe wurde Mitte der 50er Jahre gebaut und galt als perfekter Sozialbau. Überwiegend schwarze Bewohner sollten sich darin wohlfühlen. Es dauerte kaum eine Dekade, bis die Gebäude verkommen und kaputt waren. Der Komplex wurde international zum Symbol für Kriminalität, Armut, Segregation. Keine 20 Jahre später begann sein Abriss. Vor gut 10 Jahren hat ein Dokumentarfilm mit den Vorurteilen aufgeräumt, die damals entstanden. Nicht die Anwohner waren schuld am Verfall von Pruitt-Igoe. Ein zentraler Grund war, dass einer der Hauptarbeitgeber in St. Louis wegzog. Die Arbeitskräfte zogen mit, die Stadt leerte sich und damit auch Pruitt-Igoe. Der Staat hatte den Bau gefördert, aber die Instandhaltung der Gebäude sollte durch Mieten getragen werden. Und die brachen nach und nach weg. Eine Fehlkalkulation der Politik.
Und wie sieht es in Deutschland mit dem sozialen Wohnungsbau aus? Nicht gut. Wohnungen für Menschen mit geringerem Einkommen werden immer weniger. Denn es werden nicht so viele nachgebaut, wie aus der Sozialbindung fallen. Die läuft hierzulande nach ca. 20 bis 25 Jahren aus. Konkret heißt das, Bauherren nutzen die staatliche Förderung, die sie für Sozialbauten bekommen, und freuen sich auf den Profit, der nach ein bis zwei Dekaden winkt. Spätestens dann dürfen sie die Miete dem Spiegel anpassen.
Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Die Zeitungen befassen sich mit dem vorzeitigen Ende der Förderung für energieeffiziente Gebäude durch die staatliche Förderbank KfW.
Das Handelsblatt schreibt, die Entscheidung ist ein Debakel. Denn die
Anfang Januar 2022 schlägt die Baubranche Alarm. Ein weiterer Zuschuss fällt weg. Staatliche Fördergelder für Baumaßnahmen zur Energieeinsparung. Das wird vor allem Sozialwohnungen treffen, heißt es. Denn die Bauherren hätten schon mit den Zuschüssen kalkuliert. Wenn die aber wegfallen, muss das Geld aus der Miete zurückgeholt werden. Entweder drohen also höhere Mieten oder geringere Energieeffizienzstandards, was wiederum Heizkosten steigert.
Hat Habeck aber zumindest einen anderen gravierenden Fehler gemacht, beim Stopp eines Programms nicht nahtlos ein neues zu präsentieren, das seine Vorstellungen widerspiegelt.
Die neue Regierung. Ja, natürlich haben wir durchaus eine Erwartungshaltung in dieser Mischung, in dieser ja relativ neuen Mischung.
Kaden Plus sind auch im sozialen Wohnungsbau unterwegs. Am liebsten auch hier mit Holz. Aber das ist wie alle anderen Baustoffe teurer geworden.
Teil der, würde fast sagen, Preiskatastrophe war natürlich der starke Export nach Nordamerika, nach China. Natürlich ist es eine Herausforderung, wenn die Berliner Wohnungsbaugesellschaft zu uns sagt, okay, wir werden dieses Gebäude dort bauen in Adlershof mit Ihnen. Sie wissen aber, wir haben die Nettomiete kalt 6,30 Euro. Das ist bei den heutigen Baupreisen kaum erzielbar. Also da erwarten wir uns auch ein hohes Maß tatsächlich, das hört der eine oder die andere nicht so gerne, an staatlichem Eingriff. Weil dieses Feld komplett dem sogenannten freien Markt zu überlassen, wird nicht funktionieren.
Pfeiler 3. Ökonomie.
Wir müssen sparen. Rohstoffe, Energie, CO2. Effizient planen. Keinen Mist bauen.
Hier, diese Öfen hier zum Beispiel, ne? Das sind ja wirklich DDR-Kacheln.
Eine Hausbegehung in der Uckermark in Brandenburg. Das Gebäude ist über 100 Jahre alt und steht seit mindestens 10 Jahren leer. Die Fenster sind eingeschlagen, das Dach ist kaputt. Die Besitzer wollen sanieren.
Würden Sie die alten Kachelöfen, wenn die noch funktionieren, würden Sie die betreiben? Macht das Sinn?
Ich glaube nicht.
Elke Hähnel ist Bauingenieurin und auf Denkmalschutz spezialisiert. Außerdem ist sie Energieeffizienzberaterin. Das heißt, sie versucht durch nachhaltige Technik die Kosten für Strom, Heizung und Wasser gering zu halten. Photovoltaik, Wärmepumpen, Zisternen. Das macht sie für ihre Bauherren und fürs Klima.
Weil ich bin auch mit Leib und Seele Oma und denke natürlich an meine Kinder und meine Enkel. Und also jeder Bauherr ist eigentlich daran interessiert, auch nachhaltig zu bauen, weil es seine Betriebskosten sind. Ja, und ich sehe es immer als meine Aufgabe auch an, darauf hinzuweisen. Denn ich kann ja ein schönes Haus bauen. Wie gesagt, Baukosten stehen fest. Aber Betriebskosten nachher, ich möchte das ja immer bezahlen können und nicht frieren.
Das ist einer der Schwerpunkte im Pfeiler Ökonomie. Geringe Lebenszykluskosten. Dass also Heizen und Instandhalten nicht zu teuer wird. Dafür gibt es Zuschüsse, was das Sanieren attraktiver gemacht hat.
Durch diese Förderung von der Altbausubstanz achten die Leute noch mehr auf Erhalt.
Elke Hähnel hat ihr Büro mitten in der Uckermark. Die Region hat 2020 den stärksten Preisanstieg im ländlichen Raum verzeichnet. Satte 48% mehr kostete eine Immobilie als im Vorjahr. Zum Teil hat das mit der Stadtflucht zu tun, die Corona-Pandemie ausgelöst hat.
Aber auch damit, dass Baugrundstücke einfach Mangelware sind. Und je weniger es gibt, desto mehr steigt der Wert der Grundstücke. Auf dem Land genauso wie in den Städten.
Im Moment zahlen wir in München für das Grundstück 5.000 Euro pro Quadratmeter. Zur bebauende Fläche in Hamburg 3.000, in Leipzig 1.000 und in Berlin bis zu 2.000 und 3.000 Euro ein Quadratmeter. Das bedeutet
Christoph Gröner, einer der größten Bauunternehmer hierzulande, letztes Jahr im Deutschlandfunk Kultur. Geschätztes Privatvermögen 80 Millionen Euro. Neben effizienter Planung steckt in dem Pfeiler Ökonomie noch ein anderer Faktor, nämlich wie Wirtschaft und Politik zusammenspielen.
Wenn Sie das Angebot wie die rot-rot-grüne Regierung hier in Berlin so verknappen, wie Sie es jetzt in den letzten 4 Jahren getan haben, sind tatsächlich in dieser Zeit die Preise für die Grundstücke mehr als verdoppelt.
Berlin hat das Angebot allerdings nicht wirklich verknappt, sondern verpachtet landeseigene Grundstücke, meistens für rund 100 Jahre. Nur eben nicht an Investoren wie Gröner, sondern an soziale Träger. Wie letztes Jahr, als die Stadt 40 Grundstücke zur Bebauung freigegeben hat. Entstehen sollen Kitas oder betreutes Wohnen. Gröner hätte dort einen Neubau hingesetzt, wo er die Miete frei festlegen darf.
Natürlich können Sie für 3,50 Euro weitermachen wie in Ostdeutschland. Und natürlich können Sie dann die Kohleöfen drin lassen. Und natürlich können Sie dann die alten abgewrackten Gasheizungen da weiterlaufen lassen.
Das Problem an Neubauten ist, dass sie den Mietendurchschnitt nach oben treiben, weil sie an keinen Mietspiegel gebunden sind. Auch Menschen mit durchschnittlichem Einkommen haben deswegen immer mehr Schwierigkeiten, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Die Lösung der Regierung heißt, noch mehr bauen. Unternehmer wie Gröner fordern, die Kommunen müssten mehr Grundstücke freigeben, weil bei größerem Angebot der Preis sinken würde und damit die Miete. Aber viele Baugrundstücke sind in Privatbesitz und selbst die Kommunen kommen nicht ran. Enkelgrundstücke nennt man solche Flächen. Die Eigentümer lassen sie einfach liegen, weil ihr Wert ohnehin steigt. Die Folge: die Branche weicht aus und schafft Neubaugebiete, wo sie vielleicht nicht hingehören.
Der Negativpreis Dinosaurier des Jahres des Naturschutzbundes Deutschland geht in diesem Jahr an die Stadt Emden. NABU-Präsident Krüger sagte, Emden erhalte den Preis für ein Baugebiet, das stellvertretend für die Naturzerstörung durch Bodenversiegelung in ganz Deutschland stehe.
Bodenversiegelung. Auf zu betoniertem Untergrund kann Wasser nicht versickern. Das hat übrigens auch die Flutkatastrophe 2021 verschärft. Neubaugebiete entstehen auch oft dort, wo keiner hin will. Eine kürzlich erschienene Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft zeigt, dass in vielen Landkreisen zwischen 2016 und 2020 das 3- bis 4-fache an Bedarf gebaut wurde.
Nachhaltiger wäre es da, Leerstand auf dem Land zu sanieren. Gerade unter Jüngeren scheint das ein Trend zu sein. Der Stadt den Rücken kehren und draußen eine Existenz aufbauen. Unterstützt wird das unter anderem vom Netzwerk Zukunftsorte. Ein Verein, der vor allem in Brandenburg unterwegs ist. Das Konzept: digitales Arbeiten, Kontakt zur Natur, Regionalentwicklung unterstützen.
Und so eben Ressourcen nutzen, die es schon gibt, wie eben Leerstand.
Uleschka Ascher vom Netzwerk berät Neuankömmlinge, aber auch Gemeinden in der Nutzung leerstehender Gebäude. Dazu gehört vor allem Wissen zu teilen.
Gerade hierbei, also beim Umnutzen und Wiederbeleben von Leerstand, da spielt der Wissensaustausch und so ein Wissenstransfer natürlich eine riesige Rolle. Also diese neu gewonnene Expertise in eine ganze Region zu tragen und nicht immer wieder das Rad neu zu erfinden, sondern aufzubauen aufeinander.
Dazu entwickelt das Netzwerk Zukunftsorte gerade eine große digitale Wissensplattform mit Videos, Podcasts, Artikeln. Das Thema nachhaltiges Sanieren ist auch dabei.
Hallo, ich finde es toll, dass die jungen Leute heute ein Haus nicht mehr ohne weiteres aus Steine und Zement bauen, sondern ich will mal was einfacher lassen. Zum Beispiel Schweinskopf-Sülze ist ja wunderbar lecker und lässt sich prima bauen. Wenn du keine Lust mehr hast, dann isst du das Haus einfach auf und sagst, oh, das wäre mein Haus gewesen. Ja, sonst steht nichts mehr auf dem Zettel jetzt hier.
Doch auf dem Zettel steht noch unsere Ausgangsfrage. Mehr Nachhaltigkeit im Bau. Wie kann das also gehen? Bestandssanieren ist ein zentraler Punkt. Dazu müssen wir erstmal das Baurecht reformieren. Weg vom Bau hin zum Umbaurecht. Das fordert Lamia Messari-Becker, Bauingenieurin und Professorin für Gebäudetechnologie an der Universität Siegen. Denn noch ist ein Neubau leichter umzusetzen als ein Umbau. Und sie hat noch mehr Ideen.
Wir können heute so bauen, dass die Grundrisse flexibel sind, dass man einfach entsprechend der Lebensphase plant und auch benutzt.
Aus zwei Wohnungen sollte sich in Zukunft eine große machen lassen. Und umgekehrt. Und die Bauweise sollte sich grundsätzlich ändern. Beton, Stahl, Holz sind heutzutage oft mit einer zweiten Schicht aus Gipsplatten, Wärmedämmung und Schaumstoffen verklebt.
Und diese Elemente, diese Schichten, die werden sehr oft irreversibel miteinander verbunden. Und das halte ich persönlich für nicht mehr zeitgemäß. Es wäre gut, wenn wir Decken, Wände, Bauteile so konzipieren, dass wir sie woanders wieder verwenden können.
Modulares Bauen, Stecksysteme, Bauteile vermieten statt zu verkaufen. Messari-Becker hat auch die Idee vom Gebäuderessourcenpass mit auf den Weg gebracht, der im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. In Zukunft wird für jedes Gebäude vermerkt sein, was wo verbaut wurde. Das hilft beim Recycling, wenn es zum Abriss kommen sollte. Einen weiteren Vorschlag hat der Geschäftsführer des Zentralverbands Deutsche Bauindustrie, Felix Paklepper. CO2 und Transportwege zu reduzieren, indem wir weniger importieren.
Da muss es, glaube ich, einen Bewusstseinswandel geben, dass wenn wir bei der Küche heute immer sagen, wir wollen mit regionalen Produkten kochen, dann sollten wir auch mit regionalen Produkten bauen und natürlich mit mehr Recyclingprodukten, die schon da sind.
Stellen wir uns die Stadt der Zukunft vor. Wo wir heute ein Flachdach sehen, wäre aufgestockt. Leerstand und Dachböden wären belebt. Die Häuser begrünt als Ausgleich zur Versiegelung. Und das Soziale? Die Kosten für Sanierungen würden umverteilt, sodass auch Haushalte mit geringerem Einkommen energiesparend und gesund wohnen könnten. Es gäbe eine Verlängerung der Mietbindung für Sozialbauten und niemand würde an den Stadtrand verdrängt. Doch ohne das Zutun der Politik wird es nichts mit der Nachhaltigkeit im Bausektor, sagt Felix Paklepper. Denn neue Nachhaltigkeitsziele machen das Bauen erstmal teurer.
Das wird, glaube ich, nur gelingen, wenn die beteiligten Ressorts, das Bauministerium, das Umweltministerium, aber auch das Wirtschafts- und Klimaministerium, das neue, wirklich Hand in Hand arbeiten und diese Ziele gut koordinieren und miteinander abstimmen.
Damit nicht zu viel und nicht zu wenig gebaut wird. Am richtigen Ort und nachhaltig. Die Regierung Scholz hat eine neue Wohngemeinnützigkeit angekündigt. Ein Bündnis bezahlbarer Wohnraum. Alles bleibt anders. Darauf können wir bauen.
Well, I'm working on a building. It's a true foundation. I'm holding up the bloodstain. Banner for my Lord. Well, I never get tired, tired, tired.
Das war das Feature von Valerie von Kittlitz über den Bausektor und die Klimaziele, warum wir jetzt keinen Mist bauen dürfen. Es sprachen Nina Weniger und Mirko Böttcher, Technik Ralf Perz, Regie Giuseppe Maio, Redaktion Carsten Burtke.